Hallo und herzlich willkommen zu unserem Jugendstadtrat-Podcast, Antrag abgelehnt. Und heute sind wir schon in der dritten Folge unserer Reihe OB-Kandidaten im Verhör. Ja, mein Gast guckt mich schon mit ganz großen Augen an. Und ich bin Desi, mich kennt ihr bereits schon. Und neben mir sitzt der Anton, den kennt ihr auch bereits. Wir waren beide schon mal in einer Folge. Und Anton, vielleicht möchtest du uns verraten, was wir denn eigentlich hier heute so machen.
Ja, wir haben uns hier Jan Höttges zu Gast. Höttges zum Gast. Wir werden dann ein paar Fragen ihm stellen, einfach kurz interviewen, was ihn motiviert hat, als OB-Kandidat sich zu einzusetzen, aufzustellen, und erzählt uns ein bisschen drüber, was dann im Kopf bei ihm abgeht. Genau. Ich danke schön auch, dass du gekommen bist zu uns.
Stimmt, ist das, genau, hatten wir ja gerade schon, ja. Ist das okay, ne, du,
gerne, sie? Du, mein Nachname ist ja schwierig, von daher ist es deutlich einfacher.
Okay, dann herzlich willkommen, Jan. Und dann würde ich sagen, darfst du dich auch gerne selber einmal kurz vorstellen, ne? Name, Alter, aus welcher Partei oder aus welcher Wählergemeinschaft kommst du denn? Und dann haben wir gleich noch so ein paar andere Fragen, die du ganz kurz beantworten darfst.
Okay. Also mein Name ist Jan Höttges, ich bin 60 Jahre alt, ich bin in Solingen geboren, habe meinen ersten Wohnsitz auch nie verlegt, obwohl ich ein paar Jahre in Hamburg und in München auch gelebt habe.
Sehr cool.
Ich habe BWL studiert, bin danach in den Einzelhandel gegangen, später habe ich mich selbstständig gemacht als Unternehmensberater. Die letzten 25 Jahre bin ich selbstständiger Unternehmensberater, erst mit Partnern und jetzt die letzten zwei Jahre mache ich das wieder alleine. Ich bin gleichzeitig auch Unternehmer im Rahmen von einer Beteiligungsgesellschaft, an der wir mehrere Beteiligungen an Unternehmen halten. Das heißt also, ich komme aus einer ganz anderen Ecke als der übliche Politiker oder der übliche Verwaltungsbeamte.
Ja.
Mein Herz schlägt für Solingen. Das ist sicherlich auch der Grund, warum ich hier überhaupt sitze als OB-Kandidat. Viele haben mich gefragt, warum tust du dir das eigentlich an? In deinem Alter denken andere über andere Dinge nach. Ich habe keine Kinder. Ich habe also auch sozusagen theoretisch nicht den Antrieb Zukunft. Ja, den habe ich natürlich trotzdem. Und ich bin verheiratet und habe einen Dackel.
Oh, Dackel, wie toll. Da musst du mir gleich mal ein Foto von zeigen. Ja. Ich habe eine Schwäche für diese Hunde.
Ja, die haben einen eigenen Charakter und dafür bin ich eigentlich ganz unbekannt. Ich engagiere mich, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, auch in Solingen ehrenamtlich. War 17 Jahre lang Vorsitzender des Initiativkreises in Solingen. Bin Mitbegründer und Veranstalter der Echt Scharf Solingen Sommerparty.
Mhm.
Und habe also in der Form dann doch schon auch sehr viel mit unserer städtischen Verwaltung insbesondere und auch Teilen der Politik zu tun gehabt. Warum sitze ich hier? Warum tue ich das eigentlich? Da fühle ich mich irgendwo verpflichtet zu, weil ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit in Solingen gehabt, auch als junger Mensch insbesondere. Also es ist nicht so lange her, dass ich mich nicht erinnere. Und habe hier wirklich eine fantastische Jugend gehabt. Zu der Zeit, das müsst ihr euch vorstellen, in den 70er und 80er Jahren, das war ja eigentlich nur 30 Jahre nach dem Krieg, ja, also 25, 30 Jahre nach Kriegsende, da war alles wieder aufgebaut, da war vieles neu, da wurde alles neu gemacht. Wir haben an der ADS damals diesen fantastischen Anbau für Bio und Chemie bekommen, die neue Sporthalle bekommen und solche Sachen. Egal, was da war, das war eigentlich neu. Hinzu kam, dass auch unsere Lehrer jung waren. Da war so ein Generationswechsel und wir hatten auch junge Lehrer. Und deswegen war das, muss man wirklich sagen, eine wirklich tolle Zeit. Also dieses Thema irgendwie Toiletten schrecklich, es regnet durch die Decken in der Schule rein und solche Sachen, die haben wir einfach nicht erlebt. Die Sportplätze, ja, die waren neu. Ja. Tennisanlagen wurden neu gebaut deswegen war es wirklich schön hier in dieser Stadt, in all der Natur, die bis heute ja Gott sei Dank da ist, dann auch aufzuwachsen. Und ich will einfach, dass die zukünftigen Generationen das genauso erleben können. Und leider, muss man sagen, haben wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich still und leise, mit wir meine ich die Generation der geburtenstarken Jahrgänge, hier auch den Niedergang mit begleitet, weil wir uns eigentlich nicht eingebracht haben in die Politik und in die Verwaltung. Wir haben alle unsere Karrieren gemacht, wir haben alle unsere persönlichen Vorteile gesucht und haben gesagt, ja, lass die anderen mal da was machen. Und jetzt stellen wir fest, dass es wichtig gewesen wäre, sich auch da aktiv einzubringen. Ich will einen Teil davon, von diesem Fehler, auch dadurch wieder gut machen, dass ich sage, ich engagiere mich heute und ich will dazu beitragen, dass Solingen eine positive Zukunft hat. Wir haben unglaublich viele Stärken in dieser Stadt, wir haben vieles Gutes, aber wir sind einen Weg eingeschlagen, der aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, der neu gegründeten Wählergemeinschaft, das will ich dann hier mal erwähnen, Solingerinnen gestalten Zukunft, ja. SG Zukunft, in die Irre führt und leider eben nicht Basis für eine positive Zukunft sein kann. Das Geld wird verschwendet, was da ist, aus unserer Sicht. Die Maßnahmen, die ergriffen werden, sind oft nicht zu Ende gedacht. Und wenn wir so weitermachen, dann werden wir auch nicht die großen Aufgaben lösen.
Ich habe tatsächlich, als ich mich kurz vorbereitet habe für die Folge, habe ich gesehen, dass dein zweiter Versuch ist als OB-Kandidat. Tatsächlich war das du nochmal 2015, dass du zurückgetreten hast und mit neuer Kraft rein, mit Engagement, mit vielen Kräften, auf jeden Fall mit neuer Wählergemeinschaft auch dich in so viele wie Digitalisierung auch, wie Transparenz und Ähnliches einsetzen willst. Und schön auf jeden Fall, dass du zu uns gekommen bist, weil wir haben gehört gerade, super, dass du dich auch als Jugendlicher hier gut gefühlt hast, weil so welche Probleme wie Toiletten, wie du gerade erwähnt hast,
die oder Sportplätze. Die haben wir wieder.
Genau, da sind wir wieder nach 30 Jahren auftreten, in vielen Schulen tatsächlich. Ja, schön.
Genau, vielleicht also ganz kurz, ja. Ich möchte da mal was klarstellen. Ich bin nie von einer Wahl zurückgetreten, ich habe nie meine Wahl erklärt. Vor 10 Jahren. Ich war auf dem Weg, das zu tun. Aber ich habe einen sehr unschönen Artikel in einer großen Solinger Tageszeitung direkt zu lesen bekommen, in dem es hieß, es wäre ja klar, wer diesen Wahlkampf finanziert. Und auf so einem Niveau wollte ich mich einfach nicht mit der Öffentlichkeit auseinandersetzen. Das war lächerlich. Ich habe einen berühmten Bruder. Das ist euch vielleicht bekannt. Der hat...
Haben wir bei der Recherche entdeckt.
Hat eine etwas andere Karriere gemacht als ich.
Ja.
Und da wurde sofort unterstellt, dass also die Telekom würde dann den Höttges als Kandidaten, was einfach lächerlich
ja.
ist. Und auf dieses Niveau hatte ich gar keine Lust. Also habe ich auch nie offiziell die Wahl dann auch erklärt. Mhm. Deswegen konnte ich auch nicht davon zurücktreten.
Nein. Darf ich fragen, was sich denn seitdem verändert hat? Also was ist jetzt anders?
Ja, ich glaube... den Leuten ist bewusst geworden, dass ich eine eigene Persönlichkeit bin und dass ich das durchaus alles eigenständig hier auf die Beine stellen kann und dazu eigentlich keine dritte Hilfe brauche. Und letztendlich ist diese Polemik auch ein bisschen raus. Ja. Und das finde ich gut. Eine Sachdiskussion, der stelle ich mich gerne. Und deswegen, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, wie gesagt, es ist mir zu wichtig, es liegt mir zu sehr am Herzen, als dass ich mich jetzt noch von solchen Oberflächlichkeiten bremsen lasse. Dazu ist wirklich die Situation aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, zu ernst.
Das ist richtig und vollkommen bewusste Entscheidung.
Ja, und ich finde es auch, also ich sag mal so, selbst wenn man Hilfe von dritten, vierten, fünften Personen in Anspruch nehmen würde, also was spricht dagegen? Also ich persönlich denke mir so, gut, wenn ich diese Möglichkeit, aber wenn ich diese Möglichkeiten habe, warum nutze ich sie dann nicht? Mhm. Aber letzten Endes...
ich dürfte sie gar nicht nutzen.
Ja, erstens das natürlich, aber unabhängig auch davon, letzten Endes ist es ja die Stadt Solingen, die dann ja diesen OB-Kandidaten, also die Menschen wählen ihn ja. Und wenn die sich davon beeinflussen lassen, dass da vielleicht jemand Hilfe von dritter, vierter, fünfter Person bekommen hat, ja mein Gott, dann ist das ja nicht das Belang des OB-Kandidats. Also würde ich jetzt so...
Das stimmt.
würde ich jetzt so sagen.
Das ist übrigens das Schöne an dem Amt des OB-Kandidaten. Es ist das unmittelbarste, demokratischste Funktion sozusagen, die man in unserer Republik einnehmen kann, weil man ja direkt vom Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird.
Ja.
Das ist eine Direktwahl, unabhängig von einer Partei. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Weil das die höchstmögliche Legitimation schafft, dann auch im Amt zu agieren.
Ja, wir haben auch letztens, glaube ich, erst in der Sitzung darüber geredet, wie man denn eigentlich OB-Kandidat werden kann oder welche Voraussetzungen es gibt. Und eigentlich sind das ja gar nicht so viele und das fand ich voll cool. Also ich glaube, man darf auf jeden Fall halt nicht bei der Stadt Solingen zum Beispiel jetzt beschäftigt sein oder so. Und das, ja, ich hätte mich auch sofort aufstellen lassen, wenn ich meine Ausbildung nicht bei der Stadt Solingen machen würde. Also es ist richtig cool. Also ich finde das auch schön, dass da jetzt nicht so krasse Voraussetzungen irgendwie gesetzt werden, um sich aufstellen zu lassen. Jetzt muss ich Sie aber doch noch ein paar Entweder-Oder-Fragen fragen. Die dürfen auf gar keinen Fall in unserer Podcast-Folge fehlen.
Bitte, bitte, bitte.
Bringen uns jetzt aber vielleicht kurz aus der Thematik raus, aber wir steigen einfach gleich direkt wieder ein. Und zwar Rollhaus oder Eishalle?
Eishalle.
Okay. Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Sehr gut. Radio RSG oder WDR?
Oh. Eigentlich beides, also da muss ich eine neutrale Antwort geben. Ich bin mit Thorsten Kabitz sehr zugetan. Mit Schuld daran, dass ich hier sitze, lieber Thorsten, falls du das hörst. Du hast nämlich den 1. April inszeniert.
Ah, und danach
habe ich eigentlich erst gesagt, so Leute, er hat es aus Spaß gemacht. Ich glaube, es ist vielleicht der Wink mit dem Zaunfall, es zu tun.
Ja, sehr gut. Und bist du eher der Typ fürs Entspannen oder für Sport?
Sport.
Sehr gut.
Dann kommen wir so kurz zum Sport vielleicht. Du weißt bestimmt, dass am 19.06. Klingenlauf stattfindet.
Ja.
Kann man sich da auch zusehen?
Dieses Mal nicht. Ich bin gerne beim Zöpkeslauf dabei. Ah. Das ist mir lieber als der Klingenlauf, das bin ich ganz ehrlich. Ich mag die Runde nicht.
Mhm.
Und ich habe auch aufgrund einer OP, die ich jetzt im März gehabt habe, so ein bisschen mit dem Training ausgesetzt. Aber ich werde da mit Sicherheit wieder... im Herbst beim Zöpkeslauf bin ich auf jeden Fall wieder am Start.
Dann hoffen wir, dass du bis dahin auf jeden Fall wieder fit bist.
Gute Besserung.
Alles gut. Wenn man nur aus dem Training raus ist, dann will man sich auch nicht blamieren.
Ja,
ich habe einen Anspruch an mich selber als Sportler. Und,
auf jeden Fall.
Das ist auch richtig.
Da muss ich meine 10 Kilometer schon noch deutlich unter einer Stunde
da sollte 50 man auch Minuten laufen. Auf jeden Fall warten, bis man dann wieder einsteigt. Ne? Genau. Nicht, dass das wieder... Ne?
Ja.
Naja, ich hätte eine nächste Frage. Und zwar, du sitzt ja heute hier bei uns beim Jugendstadtrat. Und ich weiß gar nicht, ob du schon vorher mal was vom Jugendstadtrat gehört hast oder wie viel du denn überhaupt bereits weißt oder ob du selber vielleicht eigene Bezugspunkte hast. Du hast ja gesagt, dass du als Jugendlicher damals eine schöne Jugend hattest. Den Jugendstadtrat gibt es ja seit fast 30 Jahren. Also seit 28 Jahren, glaube ich.
Da war meine Jugend leider vorbei.
Was? Das glaube ich nicht. ob du irgendwas über unsere Arbeit weißt und wie du diese vielleicht dann auch findest. Also ob du Dinge gelesen hast in irgendeiner Zeitschrift, wie auch immer, wo du dir denkst, boah, finde ich super. Ja, oder vielleicht auch Kritik äußerst.
Also, um es klar zu sagen, natürlich weiß ich über den Jugendstadtrat, kenne ich mich ein bisschen aus. B, weiß ich auch um die Forderungen, die der Jugendstadtrat gestellt hat, auch in der Vergangenheit, die teilweise berechtigt waren, teilweise sind sie auch umgesetzt worden. Und ich freue mich da wahnsinnig drüber. Ich halte dieses Gremium für extrem wichtig. Warum? Weil, wie ich es eben gesagt habe, wir tun, was ich heute tue, tue ich nicht für mich, sondern tue ich ja für die nachfolgenden Generationen, die der Jugendstadtrat repräsentiert. Und je früher wir Menschen finden, die sich da engagieren und ihre eigene Zukunft letztendlich mitgestalten wollen, desto besser ist das für das Land. Und von daher ist das eigentlich ein Gremium, was regelmäßig gehört werden sollte, was stärker auch in viele Prozesse eingebunden werden sollte. Und da gibt es natürlich diese, ich sage immer, wahrscheinlich ist es ein juristisches Problem, da habe ich mich nicht so tief mit auseinandergesetzt. Das Thema der Stimme, der Stimmberechtigung im Rat, des Jugendstadtrats im Rat, das ist ja eine Diskussion, die stattgefunden hat schon. Und wie man diese Form der Beteiligung noch vertiefen kann. Ja, das ist schon wichtig, weil ich hasse eins, das sind Feigenblattveranstaltungen. Ja, nach dem Motto, wir lassen die Jugend da mal irgendwo reden und egal, was die fordern, das tun wir dann in die Schublade. Das kenne ich selber, leidvoll, die Erfahrung habe ich über viele Jahre hier leidvoll auch gesammelt im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Bürgerbeteiligungsverfahren sind oft nur reine Feigenblattveranstaltungen. Das werdet ihr auch bei uns im Programm finden. So etwas wird es mit uns nicht mehr geben. Wir wollen, wenn sich Leute ehrenamtlich einbringen und hier engagieren, dann wollen wir auch, dass das, was sie sagen, tun und fordern, ernst genommen wird. Dass man nicht alles umsetzen kann, dass es immer auch unterschiedliche Meinungen gibt, das gehört zum Diskurs dazu. Und das ist auch, glaube ich, nur natürlich. Und das erwartet, glaube ich, auch niemand. Keiner aus der Bürgerbeteiligung würde erwarten, dass alle Ideen umgesetzt werden. Und keiner im Jugendstadtrat würde erwarten, dass alles, was ihr fordert, morgen umgesetzt wird. Ne? Aber vielleicht mehr als heute. Und vielleicht auch in einer besseren mit einer besseren Informationspolitik als heute. Warum können wir denn sowas nicht machen oder warum kann man das machen? Da sind wir nämlich bei diesem Thema Transparenz. Ja, also da kommt dann ein Vorschlag, der verschwindet und dann sagt man ja, warum? Da kriegt man nur gesagt, es geht nicht. Man weiß nicht warum, wieso, weshalb. Kein Diese Grund, gesamte ja. Begründung ja. fehlt.
Ja.
Und das ist nicht nur in der Zusammenarbeit mit der Jugend so, das ist auch in der Zusammenarbeit mit anderen Bürgergemeinschaften und Bürgergesellschaften so. Und das müssen wir aufhören. Wir müssen da eine Transparenz reinschaffen. Wir müssen da eine ganz andere Kommunikation wählen, als die, die wir heute haben. Die Leute wollen mitgenommen werden, dann finden sie auch das gut, was die Verwaltung macht.
Mhm.
Und es ist ja ein Trauerspiel, dass wir eine Verwaltung haben, die vor ihrem Bürger beschützt werden muss mit Sicherheitspersonal. Das ist ja irre. Normalerweise ist der Bürger seiner Verwaltung dankbar, weil er sagt, Mensch, die regelt das miteinander auf eine faire Art und Weise und schafft die Rahmenbedingungen, dass alle Stakeholder innerhalb der Gesellschaft gleichmäßig auch irgendwo ihre Rechte bekommen und berücksichtigt werden. Und wenn die ihren Job macht, dann sind alle froh, dass es die gibt. Dann brauche ich auch keine Sicherheitsbeamten, die irgendwie viel Geld kosten. Gebe ich das Geld lieber der Jugend.
Das hören wir gern. Ja. Das hören wir sehr gern.
Für unsere Veranstaltung und weitere ja. Ideen in Zukunft auf jeden
Fall. Genau.
Genau. Ja, also sie hat, du hast das ja gerade angesprochen. Ich sage die ganze Zeit sie, es tut mir leid. Wir haben das ja eigentlich geklärt, aber es ist so einfach drin, automatisch schon. Wir hatten ja damals auch ja echt einen Kampf wegen des Rede- und Beratungsrechts, was wir dann ja auch Gott sei Dank dann auch durchgesetzt haben und bekommen haben vor 3 Jahren.
Ja.
Ja, und ja, das ist halt schon mal schön, ne? Dass man zumindest mal reden darf und dass wir Anträge stellen dürfen oder Anfragen an die Verwaltung stellen dürfen. Das ist natürlich halt schon mal sehr, sehr gut und dafür sind wir wirklich sehr, sehr dankbar. Aber eine andere Problematik, oder was heißt die Problematik, das ist für uns kein Problem, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn das anderweitig irgendwie laufen würde derzeit. Es ist ja normalerweise so. Also wir sind uns natürlich dessen bewusst, das ist alles ehrenamtlich. So ein Ehrenamt sagt ja aus, dass man dafür ja jetzt im Regelfall jetzt nicht vergütet wird, wie, weiß ich nicht, in einem Vollzeitjob oder wie auch immer. In den Fraktionen und Ausschüssen erhält man aber zum Beispiel allerdings eigentlich eine Gremienpauschale für diese Fraktionssitzungen und auch die Zeit der Sitzungen, die man da ja trotzdem unabhängig davon, ob man gerade von der Arbeit kommt, von der Schule kommt, vom Praktikum kommt oder hast du nicht gesehen. Und wir als Jugendstadtrat bekommen diese allerdings nicht. Und das sorgt bei einigen Politikern auch für große Diskussion, weil sie sagen von wegen, ja, ihr macht es ja ehrenamtlich und überhaupt ein Haushalt hier und Haushalt da, wir können es alle nicht mehr hören. Aber wir bekommen diese Gremienpauschale nicht mal für unsere eigenen Sitzungen, die jeden Monat stattfinden. Ungefähr so im 4-5-Wochen-Takt, je nachdem, wie das passt mit Ferien etc. Und würden uns aber natürlich auch über diese Anerkennung und auch diese Wertschätzung, die man uns und unserer Arbeit entgegenbringt und auch die Zeit, die wir da reinstecken, weil unsere Sitzungen, die fangen um 18 Uhr an und enden in den seltensten Fällen vor 20 Uhr. Also wir sitzen da meistens eigentlich bis kurz vor 9, aber länger können wir auch nicht da sitzen. Deswegen müssen wir dann irgendwann Schlussstrich ziehen. Und ja, vielleicht hält die Frage da an dich, wie du zu dem Thema stehst und inwiefern du und die Wählergemeinschaft quasi das unterstützen würden, dass man vielleicht sowas durchsetzt. Und wir reden hier nicht von 100 Euro pro Person oder so. Also es reicht schon ein kleiner Betrag oder ein kleines Dankeschön einfach für das, was wir halt auch für einen Großteil der BürgerInnen der Stadt Solingen auch leisten.
Ich finde den Punkt sehr bemerkenswert. Nein, also
positiv oder?
Ich finde ihn sehr bemerkenswert, denn ich glaube, dass sich die Mitglieder im Jugendstadtrat zum größeren Teil intensiver sogar auf Sitzungen vorbereiten als manches Ratsmitglied. Das heißt, da findet auch im Vorfeld dann schon eine Arbeit statt, die, ich will das nicht jedem unterstellen, aber dem einen oder anderen sozusagen entfällt. Also von meiner Seite aus muss man ganz klar sagen, sollte es das Geld für so etwas als Anerkennung geben, weil, wie ich eben auch gesagt habe, es unheimlich wichtig ist, dass junge Leute sich in unserer Demokratie engagieren. Und diese Motivation, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen und damit auch gar nicht stark genug unterstützen. Und wenn das Finanzielle was Interessantes ist, dann glaube ich nicht, dass das diese Stadt überfordern wird, weil wir geben so viel Geld für anderen Unsinn aus. Da glaube ich nicht, dass der Etat für den Jugendstadtrat sicherlich zu finden sein wird. Und ich finde das vollkommen berechtigt auch, ganz nebenbei. Ja. Man muss hier anfahren, wo man immer sich trifft, wenn es nicht gerade eine Teamsitzung ist oder ähnliches. Und man wendet diese Zeit auf. Und wir haben diese Diskussion ja auch in den Sportvereinen in den vergangenen Jahrzehnten gehabt. Ich war auch lange Jahre Vorstand im Solinger Turnerbund als Beispiel mit und ich kenne also viele der Probleme auch der Turnvereine. Und früher war tatsächlich dieses Übungsleiterthema wie selbstverständlich komplett unvergütet. Und irgendwann hat man auch gesagt, Mensch, mal, kannst du mir nicht mindestens mal für die Anfahrt, für die Trainingseinheit was geben? Und die Vereine, die das nicht getan haben, die haben eben Übungsleiter auch verloren, ja, weil die gesagt haben, Mensch, ich opfer meine Zeit, was ist das wertvollste Gut, was wir übrigens haben, was wir alle haben, was ihr auch habt, ihr seid zwar noch jung, seid euch dessen vielleicht nicht so bewusst, aber ich kann es euch schwören, es ist das wertvollste, was wir haben, ist die Zeit. Und wer diese opfert, ja, zum Wohle der Allgemeinheit, der sollte auch dafür etwas bekommen. Ich könnte mir auch was Kreativeres vorstellen als eine reine Vergütung, auch das könnte ich mir vorstellen, ja, das können ja auch mal ganz andere Aktionen sein. Ja, da fährt man mal zu Robbie Williams zusammen oder ähnliches.
Oh, das wäre gut. Wäre ich dabei.
Aha, sehen Sie, also dass man da eben sagt, Mensch, da muss es mal was Besonderes geben. Und ich glaube, dazu ist die Stadt in der Lage. Und wenn der, sollte ich Oberbürgermeister werden und sollte SG Zukunft einige Ratssitze haben, dann werden wir uns dann werden wir uns hundertprozentig dafür einsetzen, dass es dafür eine Vergütung geben wird. Das kann ich hier zusagen.
Das ist gar nicht so schlimm zu hören.
Das ist sehr, sehr schön, ja. Ja, mega. Nee, also es gab auch mal die Diskussion darum, ne, weil es dann mal eine Phase gab, in der der Jugendstadtrat ja gar nicht so aktiv ist. Oder wir müssen auch sagen, der letzte Jugendstadtrat, ne, da gab es dann einfach auch im Background einfach ein paar Änderungen und dann war es einfach nicht möglich, vielleicht so aktiv zu arbeiten, wie wir es vielleicht tun sollten oder wie man es von uns erwartet und sich erhofft. Aber ich finde nichtsdestotrotz, ne, wie du es schon gesagt hast, ich würde nicht sagen, wir verschwenden Zeit, aber wir geben sehr, sehr viel Zeit in diese Arbeit mit den Jugendstadtrat. Natürlich, der eine mehr, der andere weniger, ist ja klar. Ne? Es können ja nicht alle, wir sind 30 ja. Leute im Jugendstadtrat, es können nicht alle gleichermaßen viel tun. Das funktioniert gar nicht, weil wir uns auch alle in unterschiedlichen Lebenslagen befinden. Die einen machen gerade das Abitur, die haben vorletzte Woche noch ihre mündlichen Abiturprüfungen gehalten. Die anderen haben ihren BFD angefangen oder beendet. Die anderen fangen an zu studieren bei uns oder sind schon mitten im Studium. Die anderen arbeiten schon Vollzeit, also schon fest. Die anderen machen gerade eine Ausbildung und so. Also es ist total irrelevant, finde ich, was genau da jetzt die Backgrounds von jeder einzelnen Person sind. Aber alle investieren wertvolle Zeit in diese Arbeit. Und das macht uns auch sehr viel Spaß. Das soll überhaupt nicht klingen so von wegen, nee, für diese Arbeit wollen wir jetzt unbedingt Geld haben. Es geht auch gar nicht. Also das hatten wir uns auch eigentlich notiert, hatte ich jetzt aber gar nicht genannt. Also auch, dass man irgendwie sagt, wir veranstalten was für den Jugendstadtrat oder keine Ahnung, wir laden euch ein auf Pizza essen. Also so Kleinigkeiten, dass man einfach mal sagt, wir kommen mal alle zusammen, ihr könnt mal erzählen, ne, was habt ihr so gelernt vielleicht in letzter Zeit oder wie auch immer. Aber das kommt halt irgendwie gar nicht tatsächlich.
Ich gebe da eine kleine Geschichte zum Besten. Da geht es um eine Erfahrung, die ich selbst hier in dieser Stadt gemacht habe, eine sehr positive. Ich habe selbst auch mal diese berühmte Zöpkes-Marktrede gehalten. Das ist immer, wir haben Zöpkes-Markt, ist eine Veranstaltung zugunsten der Kinderstuben hier oben in der Clemenskirche. Und einer muss die Rede halten über die Stadt. Und das ist natürlich irgendwo auch undankbar. Ja? Man sitzt da vor 300 Leuten und die grillen einen. So. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich auch eine Ehre, zu sprechen. Ja? Und der Herr Grunewald, der jetzt die Stadt wieder verlässt, der Vorsitzende der Stadtsparkasse, der geht ja nach Krefeld, als der seinerzeit hier hingekommen ist, da hat er das erste Mal erlebt, diese Sitzung. Und jeder, der diese Sitzung mal mitgemacht hat, ich glaube, der ist davon infiziert. Ja? Der möchte da auch wieder dabei sein. Aber der hat was ganz anderes gemacht. Der hat gesagt, wir laden alle ehemaligen Sprecher einmal im Jahr zu einem gemeinsamen Treffen ein. Wir machen irgendwas gemeinsam, irgendwas. Fahren, hier zum Büsdorf und gucken uns die Fabrik an oder was und gehen hinterher irgendwas essen und trinken oder wir fahren mal hier in die Erzquellbrauerei, irgendwas. Wir kommen aber zusammen, alle die ehemaligen Sprecher, als kleines Dankeschön, als Anerkennung dafür, dass ihr das gemacht habt. Und egal, in welcher Lebenssituation du bist und egal, was du erreicht hast und so weiter, das ist Wertschätzung.
Ja, voll.
Das ist bei uns allen, die da in dieser Gruppe sind, das weiß ich, extrem gut angekommen. Und man ist dafür dankbar, ja, und sagt, hey, das ist toll, ich habe das gern gemacht, aber ich finde das auch toll, dass das honoriert wird. Und das ist so ein einfaches Beispiel. Und das ist mehr wert, als irgendwie zu sagen, ach, Sie kriegen jetzt hier, was weiß ich, mal 500 Euro einmal für so eine Rede oder sowas und dann ist gut. Das interessiert keinen Menschen.
Nee.
Ja, das ist nach einem Jahr, ist das vergessen.
Das vergisst man sehr schnell.
Und das ist was ganz anderes. Und da finde ich gerade auch, hier, wenn ich an die jungen Stadtrat denke, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich dann eben zu weit weg von der heutigen Politik und der Verwaltung in dem Moment. Ne? Mir war nicht bewusst, dass da gar nichts gemacht wird, euch zuliebe. Also ich bin da eigentlich ein bisschen enttäuscht drüber.
Das wir wird auch. Sich
also wir veranstalten uns immer noch zwischen halt so wie Weihnachtsfeier gewesen, ja. Halt so ein bisschen Tiggekinderland.
Ja.
Über 18, wo einfach was gespielt wird oder was gegessen wird.
Ja.
Das haben wir auch schon, das ist auch bei uns sehr gut angekommen.
Ja, und aber wir haben auch ja unseren Förderverein vom Jugendstadtrat, der unterstützt uns auch eigentlich, wo er kann. Und irgendwie würden wir ja sonst ja gar nicht diese Partys zum Beispiel, die wir veranstalten, hinbekommen. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz, so wirklich jetzt von der Stadt Solingen kommt eher wenig, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Also es könnte mehr sein im Vergleich jetzt zu anderen Gremien, Fraktionen, wie auch immer.
Mhm.
Ja.
Ja gut, aber das Thema nehme ich auch gerne mit. Also,
sehr gerne. Ja.
Bitte.
Sie sind ja tatsächlich, wir haben schon kurz vor dem Podcast mit Ihnen gesprochen.
Du,
Anton. Achso, Entschuldigung. Ja. mit dir kurz vor dem Podcast geredet, dass du hier ganz schön Parkplatz gefunden hast und ganz schön mit dem Auto angekommen hast. Wir wollten kurz fragen, ob du motiviert bist, ÖPNV ein bisschen zu verbessern. Wir haben ja gehört, dass du die Digitalisierung eher für die Ämter, damit das auch schneller in Ämtern läuft. Aber in ÖPNV, wie siehst du die Komplikationen da gerade oder irgendwie was zu verbessern, was zu entwickeln? Ob Probleme du auch gesehen hast? Weil viele Jugendliche reden davon, dass ÖPNV vielleicht mal sollte ein bisschen vergrößern. Mehr Busse sollen mal gebaut, gekauft werden, was auch immer. Damit die noch alle 5 Minuten ankommen, alle 7 Minuten ankommen, was tatsächlich schwer zu vorstellbar ist, aber halt einfach nur dein Gedanken über ÖPNV.
Ja. Man muss auch dazu sagen, gleich kurz vorweg, wir hatten auch schon mal eine Sitzung mit den mit der Stadtwerke Solingen zusammen und haben uns da mal den Betriebshof da angeschaut, ne, da wo die Busse schlafen, so haben wir es getauft, den Ort. Und die haben uns auch schon gesagt, ne, die würden natürlich, wenn sie, also die Busse sind da, aber ohne Busfahrer kann ich auch keinen Bus befahren lassen. Und dessen sind wir uns auch voll bewusst. Aber es ist einfach schon ein bisschen niederschmetternd, dann immer zu hören, ja, weil kein Geld, weil keine Busfahrer. Also irgendwas muss da ja dann ja anscheinend optimiert werden, damit es dann vielleicht mehr Busfahrer gibt.
Klar, wir reden nicht von ersten Jahr und auch nicht von 2 oder 3 Jahren. Nee, wir haben das auch schon gehört.
Ja.
Aber für die längere Zukunft Gedanken und einfach Vorstellungen.
Auch allgemein.
Also, das Thema des Verkehrskonzepts in Solingen ist ja ein unsägliches Thema, muss ich sagen, in den letzten Jahrzehnten eigentlich. Ihr seid zu jung, um zu wissen, dass in der Stadt auch mal Verkehr funktioniert hat. Und was da passiert ist, ist eigentlich niederschmetternd. Jetzt ist das Verkehrskonzept 2030 gerade beerdigt worden. Ich habe da vielleicht mitbekommen, ne? Man hat da viel Geld schon wieder reingesteckt. Beim Jugendstadtrat in dem Fall ist das aufgehoben gewesen.
Genau. Wir verwahren das Geld der Stadt gut.
Hat eigentlich keine Idee. Das ist aber auch kein Thema, was einfach zu diskutieren ist, weil es leider von vielen Seiten ideologisch getrieben wird. Das ist auch so ein Thema von uns hier, von der Solingerinnen gestalten Zukunft Gemeinschaft. Diese ganzen Ideologien gehören auf kommunaler Ebene missachtet oder einfach weggesteckt, weil wir wollen hier Realpolitik machen für die Menschen und was irgendwo Ideologen in Berlin oder sonst wo sagen, das spielt hier eigentlich überhaupt keine Rolle. Punkt 1. Punkt 2. Ideologien bilden nie die Realität ab, weil sie von einer Idealsituation ausgehen. Und Verkehr ist in jeder Stadt anders. Ich habe in über 60 Ländern dieser Welt gearbeitet, ja, weil ich da sehr viel rumgekommen bin, auf allen 5 Kontinenten. Und wir müssen sowieso alle mal ein bisschen demütiger werden hier in Deutschland. Ja, wir sind eine Lachnummer. Wir sind, ich sage das jetzt mal, Solingen von der Größe her, ja, ist nicht mehr als eine große Siedlung in vielen Ländern, in Indonesien, in Indien, in China oder wo auch immer. Ja, wir sind, da ist das eine Siedlung. Ja, und wir nehmen uns hier raus und gerieren uns hier, als wenn wir hier die Superstadt, die Riesenstadt wären und alles könnten. Und wir müssen auch mal gucken, über den Tellerrand hinweg, über den Deutschen, was machen eigentlich andere Länder in der Verkehrspolitik? Wie lösen die ihre Probleme, die ganz andere sind auch? Und gibt es da interessante Ansätze? Manche gibt es auch übrigens in unmittelbarer Nachbarschaft. Da komme ich gleich zu. Aber Fakt ist, jede Stadt hat eben eine andere Ausgangsbasis. Und wenn wir zum Beispiel über dieses wunderbare getaktete Busfahren sprechen, ja, das ist dieser Takt, das ist wichtig. Ich habe in Widert gelebt, seit meines Lebens. Und ich habe auch den Führerschein spät gemacht, weil ich fand den Obus immer cool. Ich bin wirklich Obusfahrer gewesen. Ne? Hinten von der Widert, die alte 4, die 684 heute. Ich bin nie gefahren. Und dann ging das Studium los. Da habe ich bei Pico Kloppenburg da als Rackjobber gearbeitet. Dann ging das Studium los und habe gedacht, das schaffst du auch mit dem ÖPNV. Da war der alte Hauptbahnhof tatsächlich noch ein Bahnhof. Ja, und das habe ich genau ein Semester durchgehalten, weil ich brauchte fast 2 Stunden nach Köln zur Uni und dann wieder zurück. Das hat nicht mehr geklappt. Das ist irre. Das ist vollkommen irre. Punkt 1. Punkt 2, Solingen. Ne? Viertelstundentakt da aus Widert raus. Puh, auch nicht immer lustig. Ich bin viel von der August-Dicke-Schule, auf der ich war, auch zu Fuß nach Hause gegangen.
Warst du auf der RDS?
Ja.
Ach, witzig, ich auch.
Und alle drei, ich habe ja noch 2 Geschwister, ne, die waren alle drei auf der ADS, meine Mutter leidgeprüft. Selbst der Hausmeister kannte sie mit Namen und hat sie immer begrüßt, weil es war nicht immer einfach mit uns.
Ja.
Und ich bin da viel zu Fuß gegangen, aber ich habe U-Bus fahren gemacht, ich fand das toll. Ich fand das auch toll mit diesen Elektrobussen eigentlich, ne? Und habe den Rüdener nie benutzt, das war ein Dieselbus, den mochte ich nicht. Und aber Fakt ist, wir sind zu wenig Einwohner, um regelmäßigen Takt auf allen Routen fahren zu können. Dann sitzt da eine Person im Bus und ein Busfahrer. Und das wird wirtschaftlich niemals aufgehen.
Ja, Punkt 1. Stimmt schon.
Das ist einfach so. Dann reden wir über das Fahrradfahren und sagen, das Fahrradfahren ist in Solingen unterrepräsentiert. Ja, weil bis vor 10 Jahren hat kaum einer ein E-Bike gehabt. Und in Solingen ist außer, ich meine, ich bin tatsächlich auch das viel gefahren, ich bin sehr viel Fahrrad gefahren, ist auch das unterrepräsentiert, weil natürlich die Topografie nicht dazu einlud, Fahrrad zu fahren.
Mhm. Ja? Die Fahrradwege sind ja auch nicht gerade so die besten oder vorhanden.
Es war aber auch, man muss ganz klar sagen, es war ganz lange Jahre gar kein Thema, weil hier gar keiner Fahrrad fahren wollte, weil er nach 5 Metern geschwitzt hat. Ja? Da fuhrst du in die Schule, da warst du nass geschwitzt.
Ja, das stimmt.
Ja, weil du, wenn du Brühlerberg hochfährst, ja, dann weißt du, was du getan hast. Und deswegen, da hat sich dann was verändert. Und da muss man natürlich die Verkehrswege auch anpassen. Aber wir dürfen auch das nicht so ideologiegetrieben sagen, der Fahrradfahrer steht jetzt im Mittelpunkt unseres Tuns. Sondern wir müssen berücksichtigen, dass es alte Menschen gibt, die wieder aufs Auto vielleicht zurückgreifen, um am täglichen Leben teilnehmen zu können. Ja? Oder eben auch transportiert werden müssen. Und dafür muss es Straßen geben. Ja, und deswegen muss man sehen, was machbar ist. Ihr habt mich ja gefragt, wie seht ihr den ÖPNV morgen und übermorgen? Da sage ich, wir müssen uns natürlich mit so Konzepten auseinandersetzen, die heute in der Testphase sind, wie zum Beispiel in Monheim, mit selbstfahrenden Bussen.
Das finde ich ja so gruselig.
Das findest du gruselig.
Dass es sowas gibt.
Also. Aber die lösen natürlich das Problem der,
ja,
der Busfahrer. Und ermöglichen es möglicherweise auch, Zubringerdienste zu realisieren aus den nicht angeschlossenen Hofschaften. Wir haben ja ganz viele Menschen, die in Hofschaften leben, die zum Bus alleine 10, 15 Minuten gehen müssten. Und wenn ich 80 bin, dann ist das zu weit. Dann hole ich mir ein Taxi oder hole mir sonst was. So, deswegen muss man da mal ganz anders denken. Wir müssen natürlich auch unsere Infrastruktur nutzen, die wir schon aufgebaut haben teilweise, um vielleicht bessere Erkenntnisse zu sammeln. Haben in Solingen ein LoRaWAN-Netz. Habt ihr davon schon mal gehört?
Ja, sag mir was.
Ja.
Nein.
Waren wir in Deutschland die absolut ersten einzigen, soweit ich weiß, die das als erste Großstadt mal gemacht hat. Finde ich total cool. Technologie kennen wenige Leute. Das ist eine niederschwellige Funktechnologie, mit der man bestimmte Grundmerkmale und Signale senden kann. Hm. Kann ich also notfalls Alarme drüber, kann ich darüber senden und ähnliches. Ist billig, kann an Laternen installiert werden und so weiter. Und man kann damit Messungen machen. Also Daten sammeln. Und das ist heute ja das Gold eigentlich, auf dem die Wirtschaft basiert und mit dem wir auch vieles optimieren können. Wir könnten damit Verkehrsflüsse messen, wir könnten damit zum Beispiel Fußgängerströme in der Innenstadt überprüfen, wo laufen die Leute eigentlich her? Ja? Anonym wohlgemerkt. Und das sind Dinge, die werden nicht gemacht. Wir holen uns lieber einen Gutachter von irgendwo her, der auf irgendwelchem Zahlenmaterial basiert und dann wird das gemacht. Und da erzähle ich euch jetzt eine andere Geschichte, das muss auch aufhören. Als wir über das Verkehrskonzept gesprochen haben, als Initiativkreis mit der Stadt, uns aufgeregt haben über die Ampelschaltungen, dass viel zu viele Ampeln nachts noch geschaltet werden und sowas. Und warum passiert das überhaupt? Warum sind Ampeln überhaupt da und nicht Kreisverkehre und all sowas? Haben wir uns mal versucht einzusetzen. Da wurde uns ein 1000-seitiges Gutachten auf den Tisch gelegt. Das können Sie gerne haben, haben sie uns gesagt. Weil wir gefragt haben, auf welcher Basis basieren eigentlich all diese Entscheidungen.
Falls noch keine Abendlektüre hattest.
Das war so im 2010 und ich bekam ein Gutachten vorgelegt aus dem Jahre 1972. Ich habe die Seite 2 aufgeschlagen und da stand drauf, Solingen wird im Jahre 2000, das war ja schon lang vorbei, ca. 210.000 Einwohner. Auf der Basis wurden dann Verkehrsachsen geplant. Und auf der Basis hat man immer weiter geplant. So was geht nicht. So was geht einfach nicht. Die Welt ist dynamisch, die Welt stellt sich vor immer, wird immer komplexer natürlich auch in vielerlei Hinsicht. Und man muss sich dieser Komplexität stellen, man muss flexibel sein, man muss agil sein in allem und muss auch regelmäßig auf alles reagieren. Man muss auch mal was verwerfen dürfen. Wenn ich vor 5 Jahren was geplant habe und es nach 8 Jahren dann anfange umzusetzen, es aber zu dem Zeitpunkt eigentlich schon wieder falsch wäre, dann darf ich da nicht dran festhalten, dann muss ich es in den Mülleimer schmeißen und sagen, jetzt fangen wir nochmal neu an.
Ja.
Aber da werden dann Entwicklungen umgesetzt, die zum Zeitpunkt der Realisierung schon falsch sind. Und das darf eben einfach nicht mehr passieren. Und da glaube ich, bringe ich eine ganze Menge andere Erfahrungen mit, als zum Beispiel die anderen Kandidaten, weil ich komme aus der, ich sage jetzt mal, unternehmerisch getriebenen Welt, die eben viel mehr und viel schneller auf äußere Herausforderungen reagieren muss. Große Konzerne machen nicht aus Spaß alle 2 oder 3 oder 4 Jahre große Restrukturierungen. Da wundert man sich dann in der Zeitung, jetzt bauen die schon wieder um, haben doch gerade erst gemacht. Ja? Ja. Bei uns sind die Ressorts in unserer Stadtverwaltung zementiert, seit ich denken kann. Da hat sich niemals was geändert. Sind die Ressorts in ihrem Zuschnitt noch richtig?
Wahrscheinlich nicht.
So, und das muss man eben alles zusammendenken. Und das ist komplex, aber man muss mal diesen ersten Schritt machen.
Definitiv, ja. Wobei ich ja sagen muss, also das hast du gerade ganz kurz erwähnt mit den Fahrradwegen. Also es wäre ja schon gut, auch wenn wir, also die Korkenzehrtrasse eignet sich ja super zum Beispiel zum Fahrradfahren, aber auch generell, ne, auch auf öffentlichen Straßen. Ich weiß, das stört die Autofahrer, aber es ist wichtig, dass wir auch vernünftige Fahrradwege haben. Einfach auch in Bezug auf Klima, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Und der Klimawandel ist ja kein unbekanntes Thema und damit haben wir schon seit Jahren zu kämpfen und werden auch in den nächsten Jahren noch immer mehr zu kämpfen haben. Und da gibt es ja auch so diese Diskussion zwischen zum Beispiel auch Migration und Klimawandel, weil beides zusammen, also das Migration entsteht ja auch so mehr oder weniger auch durch den Klimawandel natürlich und dadurch entsteht dann auch wiederum die Flucht und diese wird in Zukunft auch nur noch stärker. Also das ist ja fest, das weiß man schon und wer das nicht einsehen möchte, ist blind. Und wie möchtet ihr euch denn dahingehend einsetzen, dass in Solingen vielleicht auch der Klimaschutz gefördert wird? Ne? Also ein Beispiel bei uns war jetzt zum Beispiel, dass man überlegt, okay, neue Wirtschaftsgebäude auf grünen Flächen eben zu bebauen. Mhm. Ja, wenn das der richtige, ja doch, zu bauen, genau. Mhm.
Also man muss auch dabei sagen, Solingen ist ja schon eine grüne Stadt tatsächlich als viele andere. Aber ja, was wäre dann halt noch möglich, also noch dazu zu vielen Parken, was wäre, also zu vielen Spielplätzen zum Beispiel oder sonstiges noch.
Ja, also vielleicht...
Ich versuche es mal kurz zu machen.
Ja.
Das Thema Fahrradwege ist natürlich vollkommen berechtigt. Ja, das habe ich eben damit nicht sagen wollen, sondern natürlich muss man sich damit auseinandersetzen, muss sehen, vernünftige Lösungen zu finden. Es ist aber nicht immer die einfachste Lösung, die beste, um das auch zu sagen. Ja. Und die Stadt hat auch eine andere Verantwortung als der, der sie heute gerecht worden ist, meines Erachtens. Das beste Beispiel für mich ist die Neuenkamper Straße. Wer mit der Neuenkamper Straße mit dem Fahrrad runterfährt, ja, der ist immer in Lebensgefahr, schon seit 30 Jahren. Und die Stadt hat sich immer darauf zurückgezogen und sagt, das ist eine Bundesstraße. Das ist für mich ein vollkommener Unsinn. Eine Straße, auf der Solinger fahren, egal ob die vom Bund oder vom Land, das eine Landesstraße oder eine Bundesstraße ist, das interessiert mich nicht. Da muss ich als Stadt Einfluss nehmen auf den jeweiligen Verantwortlichen notfalls und sagen, wie kriegen wir diese Straße für einen Verkehrsteilnehmer wie den Fahrradfahrer sicher.
Ja.
Ja? Wir bauen hier letzte Woche im Südpark nach über 20 Jahren auf einmal 5 neue Schilder auf, dass der Fahrradweg endet. Ja, also um sowas wird sich gekümmert, ja, und um andere Dinge nicht. Diese Priorisierung, die da stattfindet, ist mir ein Rätsel. Mit dem Geld hätte man sicherlich den einen oder anderen Fahrradweg machen können. Aber deswegen, man muss sich darum kümmern und man muss das sicherlich auch ausbauen, weil das Fahrrad seit der E-Mobilität sozusagen ja auch deutlich attraktiver geworden ist. Aber wir dürfen dabei den Individualverkehr einfach nicht vergessen. Sobald es regnet, hat auf einmal jeder Fahrradfahrer auch wieder ein Auto. Das ist dann auch erstaunlich. Sei es im Sharing-System oder sei es, er hat es in der Garage stehen und will dann auch wieder mit dem Auto fahren oder wenn es kalt ist. Und dann müssen ja auch Verkehrswege zur Verfügung stehen, die dann funktionieren. Deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, da vielleicht auch auf einer breiten, oder nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit auf einer breiteren Basis Ideen zu entwickeln und zu sagen, wie können wir das umsetzen gemeinsam. Und dazu haben wir auch dieses Thema Plattformdenken, dass wir sagen, wir haben heute eine Marktplatzökonomie oder Plattformökonomie. Ne? Es geht alles um Skalieren, das heißt, man versucht auf möglichst einer Plattform möglichst Leute zusammenzubringen und dann das zu machen. Und wir sagen, wir nutzen diese Marktplätze sozusagen morgen, um mit möglichst vielen betroffenen Bürgern, Stakeholdern neudeutsch, ja, in Dialog zu kommen und das gemeinsam transparent auf einer Plattform Themen zu behandeln, zu diskutieren und zu treiben. Ja? Um keinen auszugrenzen auch. Ja? Auch Bürgerbeteiligungsverfahren finden ja oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Da sitzen am Ende die gleichen 4 Leute, die es mitbekommen haben und sonst bringt sich niemand ein. Und das muss sich auch verändern. Wir wollen, dass tatsächlich eine ganz andere Form des Miteinanders und der Beteiligung entsteht. Wenn wir glauben, dass wir gemeinsam, alle gemeinsam, die wir hier in Solingen wohnen, diese Stadt schon richtig nach vorne bringen können, weil unglaublich viele Potenziale da sind. Aber wir müssen nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen, es zu tun, sondern wir müssen es alle gemeinsam machen. Und da ist die Herausforderung da. Und ich weiß auch eben aus dem Umfeld der Industrie, dass wenn gute Vorschläge da sind, gute Konzepte da liegen, dass da dieses Public-Private Partnership auch funktioniert, dass sofort auch das Geld da ist, aus der Industrie zum Beispiel, und zu sagen, hey, da machen wir mit, das unterstützen wir. Aber Geld in sinnlose Planungen zu geben, da hat keiner Interesse daran.
Ja, also du hast kurz auch Sicherheit auf der Straße mal benannt. Mhm. Und ich würde dann kurz auch zur Innenstadt gehen. Und zwar, wir haben ein Forderungspapier Stadtgestaltung beschlossen und würden um Unterstützung in den Ausschüssen bitten. Bei der Beteiligung vom Förderplan Mitte hatten wir das Gefühl, dass da nie so viel Sicherheitsgefühl gibt in der Innenstadt, dass schon kleine Attraktionen, irgendwie was Kleines, was man auf den Straßen sieht, Bemalungen oder auch andere Konzepte, vielleicht auch einfach Menschen freuen würden, dass man sieht, dass halt, oh, hier kann ich rumlaufen, dass hier nicht so
so kahl und so düster aussieht.
Genau, nicht so traurig aussieht. Auch ein paar Pflanzen in der Innenstadt wäre auch noch besser gewesen.
Ich hab einen Teil einer Frage eben nicht beantwortet, nämlich zur Nachhaltigkeit und Grünflächen.
Ach so.
Oh,
und
ja.
Da passt das ganz gut rein.
Genau. Ja.
Guckse mal, ne? Wussten wir.
Ja, genau. So, da passt das ganz gut rein. Also ich bin zum Beispiel auch kein Freund davon, Versiegelung um jeden Preis durchzuführen. Bei Gewerbegebieten zu sagen, wir brauchen das jetzt. Wir brauchen eine Planungssicherheit für die Industrie. Die Industrie würde gar keine Forderungen stellen, wenn sie wüsste, dass wenn morgen ein Bedarf da ist und die Ämter richtig arbeiten und man innerhalb von zum Beispiel einem Jahr Baurecht schaffen kann und etwas umsetzen kann, dann würden und die Verwaltung da an einem Strick zieht, dann würden die nicht heute fordern zu sagen, wir wollen jetzt mal 100 Hektar als Gewerbegebiet haben. Weil sie wüssten, wenn was gebraucht wird, dann ist die Stadt an meiner Seite und hilft mir, eine Lösung zu finden. Das Zweite ist, wir haben wahnsinnig viele Brachflächen. Die sind versiegelt und ungenutzt. Wenn man durch Solingen offenen Auges fährt, dann sieht man überall alte Gebäude verrottet oder ungenutzte Industrieanlagen und so weiter. Ja. Da muss mal ein Kataster gemacht werden. Und da muss man sagen, wie viel von diesen Flächen kann man, ich weiß, dass Eigentum ganz, ganz schwer beeinflussbar ist, ja, der Eigentümer, aber trotzdem kann man entweder renaturieren oder kann man wieder einer neuen Nutzung zuführen, ja, bevor ich anfange, wieder andere Flächen zu versiegeln. Nichtsdestotrotz, wir brauchen tatsächlich diese Flächen, die möglichst natürlich eben sein sollen, wo man leicht Zufahrtswege hat und so weiter. Aber vor allem anderen braucht man auch da, da sind wir bei dem Thema Verkehr nochmal, eine gute Verkehrsanbindung und Ähnliches. Ja? Und die haben wir in Solingen eben auch nicht.
Das ist ein Teufelskreislauf. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen, aber alles ist irgendwie nicht so 100% ausgebaut und...
Ja, man hat alles auch halb, man hat alles irgendwann hängen lassen. Wir haben eine Südumgehung geplant und nicht gemacht. Wir haben eine Viehbachtalstraße angefangen und nicht zu Ende gebracht. Die Stadt hat auch gemeinsam eben mit bestimmten ideologischen Freunden, die da im Rat sitzen, eigentlich nicht die aus meiner Sicht ökologischste Variante gepusht, den kürzesten Weg zur Autobahn zu bauen, damit es keine Staus gibt, damit es weniger Abgase gibt, damit es schneller geht. Ja? Mhm. Hat man gesagt, nee, das wollen wir da nicht. Ja, mein Gott, ob der Wald jetzt 10 Meter weiter links oder rechts steht, da sage ich, sorry, natürlich mag es dann noch Luftschneisen geben, Luftbewegungen, die man berücksichtigen muss, aber bitte, alles im Rahmen. Ja. Und dann wäre so eine Zufahrt zur A3 einfach zu gestalten. Aber deswegen Aufnehmen von Altflächen, Renaturierung versuchen von solchen Flächen und dann eben kann man auch zum Ausgleich mal eine neue Industriebrache geben. Aber wir müssen auch mit dem, was wir haben, vernünftig umgehen. Und zum Grünen in der Innenstadt. Wir haben hier jetzt da die Mitteschmiede, die sich engagiert, was ich gut finde.
Die hatten wir auch schon mal bei uns in der Sitzung.
Okay, super, ja, aber das ist ja gut, dass es die jetzt gibt. Und ich habe schon mal den Vorschlag gemacht, dass ich gesagt habe, wenn man zum Beispiel am Frohnhof was macht, ich bin also total dagegen, den Frohnhof jetzt umzugestalten, um das deutlich zu sagen.
Ja, ich glaube, wir sind auch der Meinung, dass es andere Orte gibt, die es vielleicht nötiger hätten, sagen wir es mal.
Wenn man überhaupt was machen würde, ja, da habe ich gesagt, wir müssten hingehen und ein Projekt schaffen, wo wir alle Anlieger des Frohnhofs überzeugen, dass sie ihre Fassaden grün machen. Dass wir diese bepflanzten Fassaden haben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn so richtig grüne Fassaden da sind. In Paris, die Oberbürgermeisterin treibt das seit einigen Jahren voran. In großen Plätzen begrünt die Fassaden. Gibt es einen Riesenkreisverkehr, total zu betoniert. Da ist die Durchschnittstemperatur um 3 Grad gesunken. Um 3 Grad. Und es wäre doch mal, das wäre ein Leuchtturmprojekt für Solingen, zu sagen, hey Leute, wir haben das Ziel, wir wollen die grünste Innenstadt Deutschlands sein. Wir wollen alle Fassaden in der Innenstadt von Solingen grün haben. Dann hat man mal Leuchtturm. Dann hat man mal etwas, hat man auch einen positiven Klimaeffekt ganz nebenbei. Das erhöht die Aufenthaltsqualität. Ja? Und dann kommt auch wieder vielleicht ein anderes Leben hinein, was dann auch den Aufenthalt vom Gefühl her sicherer macht. Ich muss da fairerweise sagen, dass natürlich die Anleger, die Eigentümer der Immobilien, große Mitschuld daran haben, an dem Zustand der Stadt, wie sie heute ist. Sie haben sich um ihre Immobilien nicht gekümmert, sie haben sie ausgelutscht, haben den Ertrag genommen und nicht investiert. Der Wohnraum oberhalb der damaligen Läden, die heute ja auch nicht mehr da sind, war ein Wohnraum, den keiner mehr haben wollte am Ende des Tages, außer den sozial Schwachen. Ja, die brauchen ja auch den preiswerten Wohnraum. Und das hat das Bild in der Stadt verändert. Und ob es die Sicherheit verändert hat, weiß ich gar nicht. Aber die gefühlte Sicherheit hat es verändert.
Das, was wir brauchen eigentlich auch.
Ja. Genau,
dass
so.
Die Bürger und Bürgerinnen sich sicher fühlen.
Genau, und da gibt es eben auch Widersprüche. Da gibt es ja auch wieder ideologische Themen wie Videoüberwachung, ja oder nein. Ich habe auch als Initiativkreisvorsitzender teilgenommen an sogenannten Sicherheitskonferenzen. Und ich bin ein klarer Verfechter von Video. Ich habe nichts zu verbergen, bin ich ganz ehrlich. Und in anderen Städten wird das in Angsträumen gemacht. in unserer Nachbarstadt und hier in Solingen heißt es immer nur in Solingen, obwohl wir im gleichen Bundesland sogar sind. Das geht aus Sicherheitsgründen nicht. Das ist gegen das Gesetz. Das ist vollkommener Unsinn. Andere Städte können es auch machen. Warum können wir es nicht machen? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es hilft, das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, und daran glaube ich, dann sollte man das auch tun.
Nee, alles gut. Okay, ja, dann, also ich bin gerade voll so ein bisschen geflasht. Nee, also ich finde viele Gedankengänge auf jeden Fall gut. Aber vielleicht, um auch langsam zum Abschluss zu kommen, vielleicht an dich die Frage, was du denn den Jugendlichen mit auf den Weg geben würdest, auch in Richtung Kommunalwahl. Weil Podcast-Reihe dient ja dazu, dass quasi auch die jüngeren Leute vor allem natürlich euch auch kennenlernen und wissen, okay, was wähle ich, wen wähle ich, warum sollte ich vielleicht auch wählen gehen, und vielleicht möchtest du da nochmal ein paar abschließende Worte sagen, loswerden.
Also, Jungs, Mädels, ich sage euch eins, geht wählen. Ich hätte gerne mit 16 schon gewählt, ja, und ich durfte es mit 18 zum ersten Mal. Und das habe ich schon sehr bedauert, weil ich war auch schon damals ein politischer Kopf, so will ich es mal formulieren. Ich habe einen Geschichte-Leistungskurs gehabt, habe mich mit der Migration auseinandergesetzt, das hast du ja eben auch noch gesagt. Die gibt es nämlich schon immer, die gibt es schon viel länger, die gibt es schon 5000 Jahre. Es war immer das gleiche Thema, immer war es Katastrophen, die Menschen von einem Kontinent zum anderen getrieben haben, von einem Land ins andere. Das ist überhaupt nichts Neues, das ist was völlig Normales, da hast du total recht. Nein, aber das Wichtigste ist, es ist eine wahnsinnige Waffe, die ihr habt mit eurer Stimme. Setzt diese Waffe ein, um eure Interessen durchzusetzen und um eure Positionen zu stärken. Sucht euch dafür die Partei, die Wählergemeinschaft aus, von der ihr glaubt, dass eure Position am besten vertreten ist, und unterstützt die. Das ist ein wahnsinnig hohes Gut, was es eigentlich in sehr wenigen Ländern auf dieser Welt im Verhältnis nämlich gibt. Und deswegen das Erste, was ich euch empfehlen kann, geht wählen, beschäftigt euch ein bisschen mit den Parteien. Es soll ja auch ein Wahl-O-Mat geben, der kann euch da vielleicht bei der Entscheidung dann helfen. Wir als SG Zukunft, wir tragen es im Titel, uns geht es um die Zukunft, uns geht es genau um die Generationen, zu denen ich jetzt hier wahrscheinlich gerade spreche, um die jungen Leute, dass die mit großem Engagement und mit Freude und mit positiver Zuversicht in die Zukunft schauen, und dass wir als Ältere sozusagen auch etwas hinterlassen, auf dem man genauso weitermachen kann und die Zukunft positiv gestalten kann. Ich lasse hier im Haus der Jugend auch mal ein paar Flyer liegen. Vielleicht lassen sie hier auch liegen und werden tatsächlich verteilt. Da kann man mal reingucken, was so unsere Werte grundsätzlich sind. Und natürlich sind wir immer erreichbar und freuen uns wirklich über jeden, der bei uns mitmachen möchte. Zum Abschluss, wir werden auch in der Verwaltung dafür Sorge tragen, dass junge Leute da eine Stimme haben. Eine Kernidee ist, und das werde also ich als Oberbürgermeister umsetzen, sollte ich es werden, werde die Verwaltungsjunioren einführen. Es gibt ja die Wirtschaftsjunioren, die jungen Unternehmer, die eben auch die Alten treiben mit ihren Ideen. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es das auf der Verwaltungsseite nicht? Ein gleiches Gegenstück, und die kommunizieren auch gemeinsam. Die treffen sich dreimal im Jahr, um gegenseitig natürlich ihre Bedürfnisse sich anzuhören, um das Verständnis wachsen zu lassen und letztendlich um langfristig natürlich zu einem viel besseren Miteinander zwischen Verwaltung und Wirtschaft zu kommen. Die Konflikte, die wir gerade sehen, ja, die kommen ja aus einer mangelhaften Kommunikation, entstehen die immer. Die entstehen nicht, weil jeder was anderes will und nur seinen eigenen Vorteil sieht. Nein, die entstehen daraus, dass man der Meinung ist, der andere will etwas, was mir schadet. Mhm. Und das ist falsch. Und wenn man frühzeitig anfängt, diese Gruppen zusammenzubringen, hat das langfristig eine gute Wirkung. Also auch da werden wir, wie gesagt, die Verwaltungsjunioren, da freue ich mich darauf, auf dein Engagement. Kann ich mir vorstellen, dass du dich da direkt einbringst.
Ja, natürlich,
als sofort. Mitarbeiterin der Stadt.
Was für ein alter Junior?
Junior ist ja bei den Wirtschaftsjunioren bis 35.
Boah, ja gut, dann habe ich ja noch ein paar Jahre.
Genau, und das kann man dann eben sehen, wie lang das ist. Aber ich halte das für sehr vernünftig, weil ich glaube, dass dann ein ganz anderer Input auch in die Verwaltung reinkommt. und auch ein ganz anderer Spirit innerhalb der Verwaltung entsteht.
Mega. Ja, vielen lieben Dank an dich. Wir wünschen dir und natürlich auch allen anderen OB-Kandidaten einen spannenden und auch fairen Wahlkampf und möchten auch natürlich unsere Zuhörer darauf aufmerksam machen, dass am 4. September eine Podiumsdiskussion im Theater stattfindet für alle SchülerInnen und Interessierte von 10 bis 12 Uhr. Kommt gerne mit eurer Klasse, mit euren Freunden, wie auch immer, denn dort könnt ihr ja den Politikern auch eigene Fragen stellen. Das ist natürlich immer auch ganz interessant. Und dann verabschieden wir uns und das war's mit unserer Folge von unserem Podcast Antrag ab. Abgelehnt, aktiviert die Glocke und folgt uns. Tschüssi!
Danke für die Einladung.